Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Ja, Wahlen, wählen, gewählt werden, unsere Demokratie. Und manche machen sich ganz berechtigt Sorgen. Meine Grundfrage heute, wo und wie lernen wir Demokratie?
Benedikt, ja, eine wirklich schöne Frage und eine ganz wichtige Frage. Man hört immer wieder Bildung, Bildung, Bildung. Und die Frage ist, ja, natürlich, das sage ich auch. Aber welche Art von Bildung brauchen wir? Zum Beispiel in der Schule, auch woanders, aber ich rede halt gern von der Schule. Welche Art von Bildung brauchen wir in der Schule, damit die jungen Menschen, die uns anvertraut sind, auch demokratiefähig werden? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind, das durch die Schule gegangen ist, vielleicht geschleust wurde, wie auch immer, nie irgendetwas selbst entscheiden konnte, außer ob es das tut, was der Lehrer sagt oder nicht tut, aber sonst keine Mitbestimmung, keine Freiheit hatte, dass das förderlich ist für ein Verständnis von Demokratie und für eine Fähigkeit, demokratisch zu handeln. Das heißt, da müssen wir noch viel nachdenken. Man, nachgedacht wurde schon sehr viel, es gibt viel Literatur dazu, aber in der Praxis von Schule, finde ich, müsste noch manches geändert werden, das tatsächlich erlebt werden kann von jungen Menschen, wie demokratisches Handeln geht.
Also wenn wir die Frage stellen, dann hat es ja auch eine Motivation. Meine ist zum Beispiel schon die Beobachtung, dass die Demokratie, auf die wir so stolz sind, in der Krise ist. Also das sagen sehr viele, die Demokratie ist nicht selbstverständlich und die Demokratie kann gefährdet sein. Das hört man auch in vielen politischen Reden. Die Demokratie muss verteidigt werden. Ich bin auch überzeugt, wie du das jetzt gerade auch schon gesagt hast, dass man Demokratie, demokratische Verständnis, ja, auch demokratisches Leben, sich auch einbringen, wahrscheinlich tatsächlich in der Schule einmal ganz wesentlich lernt.
Ja, das glaube ich schon, aber es ist ein bisschen vermurkst im Moment, habe ich das Gefühl. Ja, es wurde ein wenig vermurkst in den letzten Jahrzehnten, denn wenn man muss sehr viel, also Demokratie ist nicht, ich kann tun, was ich will, und wenn ich nicht tun kann, was ich will, dann sage ich, ich bin in einer Diktatur. Ja?
Also okay, aber das führt uns ja eigentlich einmal zu einer Definitionsbestimmung, also was Demokratie ist, das zu klären. Was verstehst du unter Demokratie? Was macht für dich Demokratie aus?
Also ich möchte sagen, was ist für mich, was ist demokratisches Handeln? Und da ist das Wichtigste für mich, ja, wenn ich demokratisch handle, dann brauche ich als erster einmal einen Blick auf das, was alles da ist, einen Blick auf eventuelle Probleme, einen Blick auf eine sozusagen eine inklusive Haltung. Wer ist aller da? Welche Bedürfnisse sind im Raum, in der Gesellschaft, auch in der Klasse, wo auch immer? Das ist jetzt sehr übergeordnet. Was denken so die Einzelnen? Das müsste man irgendwie auch herausfinden, damit es demokratisch ist. Dann werden wir auch immer sogenannte Minderheiten haben, also Einzelwesen oder kleinere Gruppen.
Die besonders geschützt werden müssen. die oder deren Interessen.
Genau, die irgendwelche Special Needs in irgendeiner Form haben. Mhm. Das ist einmal für mich das Wichtigste, dass man auf das alles einen Blick wirft und dass nicht sozusagen irgendjemand, irgendeine Leitung oder sagt, wie es geht. Mhm. Ja. Aber natürlich, wie du zuerst schon gesagt hast, als wir so ein bisschen diskutiert haben, Benedikt, Demokratie ist nicht was ganz Leichtes, ja, sondern ich glaube, dass man das von Baby an, von Geburt an erleben muss, auch schon bei den Eltern, ja, wie verhält man sich mit anderen Menschen? Wie verhält man sich gegenüber den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen? Wie sehr schaut man, dass auch andere da sind? Und wie kann dann das speziell in der Schule auch so gefördert werden, dass man tatsächlich einen Lernzuwachs hat und überhaupt lernen kann, was ist demokratisches Handeln.
Ich meine, für mich ist jetzt mein politischer Zugang vom Verständnis Demokratie, aber ich glaube, das trifft genau das, was du jetzt auch beschreibst, weil die Elemente kommen da alle vor. Also wenn ich noch aushole zur Definition von Demokratie aus meiner Sicht, Demokratie als Staatssystem hat ja Diktaturen, Monarchien in einer gewissen Weise abgelöst und ist eine Weiterentwicklung. Es geht um Interessensvertretung der Menschen, dass wir gemeinsam gut leben können.
Genau.
Und ein gemeinsamer Konsens, oder soll das sein, oder beziehungsweise Demokratie ist der Weg, diesen gemeinsamen Konsens zu finden. Da entscheiden oft Mehrheiten. Es braucht ja auch Mehrheiten, um festzustellen, was wollen wir, worauf können wir uns einigen. Und das ergibt dann im Diskurs, im Austausch einen Konsens, der umgesetzt wird.
Ja. Hast du denn vom Wort her in Demo, steckt ja eigentlich so das Volk drinnen, ja? Und in Kratie steckt das Wort Herrschaft drinnen, also eigentlich wir sind das Volk und das Volk herrscht. Ja? Nur das braucht natürlich sehr viel Definition, sehr viel Überlegung.
Es wird auch oft missverstanden.
Es wird missverstanden.
Weil das hört, wenn du dich erinnerst, es gibt dann, wenn Menschen auf die Straße gehen, wurde in letzter Zeit sehr oft ein Slogan, ein Ruf, wir sind das Volk. Da gerufen, okay, es hat eine Berechtigung. Natürlich sind die Menschen auch Teil des Volkes, aber es hat aus meiner Sicht einfach eine andere Motivation und vielleicht auch ein gewisses Missverstehen. Aber dieser Konsens von Demokratie, es wäre ja auch zu wenig, einfach nur zu sagen, Demokratie ist Mehrheitsentscheid. Also man stellt fest, und das wird ja auch oft verkürzt in machen wir mehr Volksbeteiligung, machen wir mehr Volksabstimmung, stimmen wir einfach ab. Ich meine, das heißt in der Schule, in der Klasse genauso. Ja. Du stellst eine Frage, wir stimmen ab. Ja? Das ist, man kann sagen, eine demokratische Entscheidung, stimmt aber nur bedingt, weil es gibt da viele Facetten und auch Elemente auch noch zu berücksichtigen. Und du hast eh schon angedeutet, wenn wir von Demokratie reden, dann fußt ja unsere Demokratie, die sich entwickelt hat, auf die wir so stolz sind, auf Werte. Und diese Werte, Grundregeln, also von Menschenrechten angefangen, implizieren ja auch, dass solche Entscheidungen unter Berücksichtigung gewisser Vorgaben, Normen, eben Werte passieren muss. Und dazu ist einer ganz wesentlich auch ein Minderheitenschutz.
So ist. Und wenn ich mich mit dem beschäftige, wir sind das Volk, ja, natürlich meint auch der Begriff Demokratie so etwas Ähnliches. Aber die Frage ist natürlich dann, ist da vielleicht, wenn das so geschrien wird auf diversen Demonstrationen, ist da vielleicht schon etwas passiert? Fühlen da manche Menschen in unserer Gesellschaft, dass ihre Interessen zu wenig wahrgenommen werden? Auch wenn aus unserer Sicht vielleicht es blöd ist, was die wollen. Ja? Aber es müsste trotzdem tatsächlich hingehört werden, was fehlt denen, was möchten die, die dann rufen, wir sind das Volk. Das ist das eine. Und das andere möchte ich noch sagen.
Darf ich nur, weil du zu einem anderen Gedanken dann gleich hast. Und ich muss natürlich auch, erstens, sie gehen ja schon einmal auf die Straße, Demonstration, weil sie sich nicht gehört und verstanden fühlen.
Genau. Und dann aber nur zu sagen, das sind die, was weiß ich, die rechten Schwurbler oder so, das greift zu kurz. Das ist eigentlich eines demokratischen Vorgehens nicht würdig. Auch wenn wir gewisse halt nicht mögen. Ja, ich mag auch nicht, dass sich der Rechtsextremismus weiter verbreitet. Ja, aber ich weiß aus meinem, ich brenne für die Demokratie, aus meinem Verständnis, dass es nichts bringt, zum Beispiel sie es einfach zu verbieten. Ja. Also man muss einmal überlegen, wo ist der Sukkus dessen, was die wollen, das muss man herausarbeiten. Ja? Sonst weiß man das nie. Warum wollen sie nicht in Europa sein, zum Beispiel, oder. Das muss man mal wirklich im ernsthaften Sinn ernst nehmen und da mal nachschauen. Aber was ich zuerst auch noch sagen wollte, diese Abstimmungsgeschichte, die beschäftigt mich sehr, auch diese Volksabstimmung und so. Und ich merke bei meinen Schülerinnen, auch bis in die, das war bis in die Matura-Klasse so, wenn es um etwas ging, wie zum Beispiel das Verschieben einer Schularbeit, sowas Harmloses, von einem ausgemachten Termin weg abzugehen, dann ist das Erste, was immer die Schülerinnen gerufen haben, stimmen wir ab. Ja? Und ich glaube, es hat jede Schülerin von mir, die mich länger gehabt hat, oft gehört, dass ich immer wieder gesagt habe, meine Lieben, Demokratie heißt nicht, stimmen wir ab und die Starken bestimmen, die Mehrheit bestimmt, was geschieht, sondern Demokratie heißt in ihrem Wesen Konsensfindung. Also wir müssen gemeinsam zu einer Lösung kommen und davon ausgehen, dass jene, die etwas auf keinen Fall wollen, egal ob sie das fürchten oder ob sie irgendwelche Eigeninteressen, man darf nicht drüber fahren.
Aber genau das, also das Beispiel in Abstimmung in der Schulklasse, finde ich hervorragend, weil man es gut anschauen kann.
Ja.
Und die Situation, wie du den Reflex jetzt gerade beschrieben hast, also der Ruf, stimmen wir ab, der ja noch vor jedem demokratischen Prozess ist. Also da versteht man ja jetzt schon, die Abstimmung ist das ultimative demokratische Handeln, nimmt aber aus, was du gemeint hast mit dem Austauschen von Argumenten. In dem Reflex, wenn ich sage, stimmen wir ab, dann meint es, und das ist auch eigene Motivation, ich habe einen in meinem Kopf einen Wunsch, eine Forderung, die ich umgesetzt haben möchte, hoffe, dass möglichst viele genauso denken, also bitte stimmen wir schnell ab, damit wir unter diesen Voraussetzungen möglichst zu einer Entscheidung kommen, die ich erwarte und die ich da hinein interpretiere aus meinem vielleicht auch meiner logischen Erwartung, weil wahrscheinlich, also jetzt Schularbeittermin oder keine Ahnung, so ein Termin, je weiter er weg ist, je mehr Zeit ich habe, umso besser, also wäre der Reflex. Aber der demokratische Prozess, eben wie du sagst, das Austauschen von Argumenten, das Anschauen, Abwägen, also mal überhaupt die Ausgangsbasis anzuschauen, was die Möglichkeiten aufzuzeigen und dann auch die Konsequenzen und Wirkungen dieser Möglichkeiten zu reflektieren, um sich möglichst ein gutes Bild zu haben und einschätzen zu können, was sind denn die möglichen Konsequenzen oder vielleicht, sagen wir so, die guten Folgen oder vielleicht auch die negativen für diese Entscheidung.
Genau, und wir haben natürlich in unserer Gesellschaft auch viele sozusagen Gremien geschaffen, oder Gremium ist das falsche Wort, also Institutionen geschaffen, wo natürlich nicht automatisch jeder alles bestimmen kann, weil wo kommen wir dahin? Ja, zum Beispiel, ich habe ja mehrere Chöre immer geleitet und oder Orchester. Und da kann man auch nicht sagen, okay, jetzt stimmen wir ab, machen wir jetzt, was weiß ich, diese Phrase fortissimo und die, was weiß ich, die Flöte sagt dann oder das Cello sagt dann, aber bitte, da hört man mich dann nicht, fortissimo geht nicht. Naja, kann man natürlich auch alles machen, aber...
Weil ich jetzt zum Beispiel vielleicht dann in einer melancholischen Stimmung ist. Jetzt genau. Möchte ich eine melancholische Interpretation
genau. Ich halte dieses Fortissimo nicht aus. Und da fangen sie aber für mich an. Ja, jetzt haben wir, natürlich haben wir einer Person in dem Fall, können auch zwei sein, aber dem haben wir jetzt sozusagen das Recht gegeben, durch Wahl oder durch, ja, weil er
Kompetenz
das auch. Kompetenz, wer das gelernt hat, wer das kann, mhm. weil er den Sinn für, nehmen wir an, bleiben wir beim Beispiel, den Sinn für Musik hat, der gerade in diesem Orchester gut passt. Jetzt haben sie sich diesen Dirigenten engagiert und dem geben sie jetzt auch die Kompetenz in die Hand, mhm. dass er dann sagt, aber jetzt wird es eben vom diesem Dirigenten dann abhängen, wie er steht nun zum demokratischen Grundverständnis. Ja, er kann zum Beispiel seine Ideen, wie er das Stück anlegt, mit 3-4 Menschen aus dem Orchester durchbesprechen vorher, mhm. sich das absegnen lassen. Mhm. Er kann dem Orchester erklären, warum er hier das Fortissimo möchte. Er kann dem zuhören, sagen wir der Cellistin in der dritten Reihe zuhören, wenn die sagt, mich hört man überhaupt nicht. Ja, und kann er das dann erläutern. Also es betrifft demokratisches Handeln, nicht nur das, wer trifft letztlich die Entscheidung, sondern es betrifft auch das, wer darf und auch ist erwünscht, dass diese Person auch irgendwie die eigene Meinung einbringen kann mhm. und dann auch spürt, ich werde gehört.
Mhm. Das Beispiel mit dem Chor oder mit dem Orchester.
Ja?
Bleiben wir dabei.
Ja.
Also auch wenn natürlich immer so Beispiele manchen Ecken haken.
Ja, die haken,
und,
aber trotzdem.
Das ist schon klar. Aber ich bin da schon mit dir einig. Ich würde das auch als gutes Beispiel sehen und deswegen das gerne so im Detail nur ein bisschen näher anschauen. Das Interessante, das du jetzt beschrieben hast, ich muss mich einbringen können, ist natürlich die Basis. Also wenn wir uns einmal den Anfang anschauen, da gruppiert sich ein Chor oder ein Orchester. Entweder freiwillig oder weil sie da arbeiten. Aber gehen wir vielleicht eher von dem freiwilligen Chor aus, weil die Menschen entscheiden und dann blenden wir aus, dass das existenzielle Notwendigkeiten sind, warum ich dort sitze. Also die Menschen beteiligen sich freiwillig an dem Chor. Und dann wählen sie, oder ist schon da, es kann ja genauso auch sein, dass ich dazukomme zu der Gruppe und der Chorleiter oder der Dirigent oder die Dirigentin ist schon da, dann ist ja, wie du gesagt hast, Kompetenzen sind einmal die Voraussetzung, der oder die kam in die Position, weil er besonderes musikalisches Verständnis hat, weil er das gelernt hat, weil er, und das ist vielleicht die Erwartung aller, mit dem gelingt es uns, gut zu singen, gute Musik zu machen, dorthin zu kommen, wo genau. unsere Erwartungen sind. Und deswegen nimmt man ja diesen Menschen in der Kompetenz, weil, und da kommt auch jetzt ein wesentliches Wort, Vertrauen zu dem besteht. Das heißt, ich traue dem zu, ich kenne ja das Ergebnis oft gar nicht, weil das Konzert ist das Ergebnis vieler Proben. Aber ich habe das Vertrauen, dass wir als Gruppe unter seiner oder ihrer Leitung zu einem guten Ergebnis kommen.
Genau. Und es ist ja oft so, ich habe auch immer die Schule auch so im Hinterkopf, es ist ja auch immer so ein Balanceakt, weil fühle ich mich jetzt als Chormitglied bedeutsam, habe ich das Gefühl, auf meine Stimme kommt nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, auf meine Stimme kommt es an.
Und wird mir dieses Verständnis auch gegeben.
Und wird mir dieses Verständnis gegeben. Oder ist eine sehr autoritäre Leitung, die alles bestimmt, was natürlich auch viele mögen, denn, und jetzt zitiere ich Gerald Hüther, wir werden in dem Moment, spätestens in dem Moment, wo wir in die Schule kommen, zur Anpassung erzogen. Zur Anpassung, weil die da droben werden schon wissen, ja, und so ist es, der Lehrplan wird wissen, das ist zu tun, das ist immer das Killer-Argument, wenn Lehrer sagen, das ist ja der Lehrplan, das ist ja nicht mein autoritäres Verhalten, sondern es ist der Lehrplan, das müssen wir machen. Und so, das werden wir so gewöhnt, ja, wir werden so daran gewöhnt, dass wir uns anpassen an die Vorschriften, ja, vor 100 Jahren, Vorschrift ist Vorschrift, ja, da war das noch viel wichtiger, oder noch viel anerkannter, und jetzt wundern wir uns oft, wenn die Menschen sich wehren, ja.
Genau, beim Beispiel vom Chor, wenn ich die Parallele da ziehe, zu dem, was du gerade da jetzt beschreibst, beim Chor ist die ideale Vorstellung, wir machen gemeinsam Musik, freiwillig gewählt, zum bestmöglichen Ergebnis. Und du hast recht, wahrscheinlich gibt es da auch Menschen, die ein Hobby suchen, die einfach eine Freude dran haben zu singen, die aber jetzt nicht sich musikalisch und künstlerisch, also musikalisch schon, aber künstlerisch so selbst entfalten wollen, sondern die einfach mitmachen.
Ja, aber da fängt es genau an. Benedikt, genau da fängt es an. Als Chorleiterin muss ich da natürlich eine Zielfindungssession schon einmal machen. Ja, weil es ist ein Unterschied, wie das Programm ausgewählt wird. Arbeiten wir hin auf ein Konzert? Ja. Finden wir da einen Konsens? Oder singen wir einfach beisammen, weil wir Freude haben am Singen.
Ja, aber das hat doch alles Platz. Also ich habe da schon das Verständnis, du kannst als Chorleiterin, ist es natürlich sehr ambitioniert, wenn du sagst, alle, die da bei mir jetzt im Chor sind, die haben allen den Enthusiasmus, die wollen sich alle so einbringen, die wollen mitbestimmen, wie wir jetzt gewisse Passagen dann besonders phrasieren oder musikalisch
das
gestalten.
Das geht schon sehr weit.
Also das geht, nein, aber verstehst du, das kann ich dann ja auch so erwarten, ist es aber vielleicht nicht. Also ich finde schon auch bei dem Mitmachen eine positive Grundhaltung. Nämlich, das heißt ja, ich beteilige mich, aber indem ich dabei bin und nicht, dass ich vielleicht jetzt eben persönlich ganz besonders aktiv bin. Also was weiß ich, zum Beispiel politisch aktiv bin. Es gibt in einem Chor vielleicht manche, die sich in der Organisation mehr einbringen und andere, alle können das nicht gemeinsam tun, sondern es gibt natürlich da Aufteilungen und verschiedene Strömungen. Und zurück zur Schule, ich glaube, da haben wir natürlich ein Beispiel, wo ja das eine andere Struktur hat. Und ich stimme dir zu, was du beschrieben hast, dass eigentlich da, ich nenne es mal plakativ, die Passivität, das heißt, Schule ist eigentlich kein demokratisches System, Vorrang hat oder eine Vorrangstellung hat, auch in der Wahrnehmung. Also es ist eine andere Struktur, weil erstens, ich gehe nicht freiwillig hin, so wie beim Chor, in die Schule muss ich gehen. ich muss die Strukturen dann annehmen und die meisten, also ich denke, die meisten Menschen würden sagen, würden tatsächlich sagen, Schule ist nicht demokratisch.
Genau. Und das finde ich sehr bedauernswert und nicht notwendig. Darum habe ich auch zuerst den Chorvergleich genommen, weil natürlich bestimmt der Chorleiter. Mhm. Ja, und sogar dort, das hat mir auch in der Schule, ist mir in der Schule immer wieder passiert, weil ich, wenn wir da auch singen und auch einmal im Mai singen, jede Klasse trägt was bei und die Schüler dann immer gemeint, Schülerinnen auch immer gemeint haben, es muss demokratisch sein und jeder muss drankommen fürs Solo. Mhm. Da war ich dann so in der Bredouille, mhm. weil ich natürlich mich sehr bemühe, partizipativ zu handeln, also demokratisch zu handeln. Aber ich kann nicht jemanden solo singen lassen, wo es mir alle Haare aufstellt, wo ich genau weiß, die kann's halt nicht. Ja. Aber in Zeiten dieser Shows und so, die es dann gibt, ne, diese DS oder wie heißen die alle, diese große Chance und so, jetzt ist das anders als vor 100 Jahren, da wollte man auf keinen Fall vorsingen.
Es gibt ja, das habe ich jetzt vor kurzem gelernt, Autotuning. Also, dass du dann, wenn du falsche Töne machst, dass dann die künstliche Intelligenz macht und der Computer richtig. Macht dann die richtige Tonhöhe.
Ja, furchtbar.
Also, das wäre dann für die SchülerInnen, die da vielleicht dann nicht so talentiert sind, ein Beispiel. Aber ich musste lachen, weil wenn mich jetzt dich in einer Klasse mit 25 Schüler und Schülerinnen vorstelle und ihr macht ein Stück und es gibt aber in diesem Stück nur ein Solo und du möchtest jetzt demokratisch, alle möchten das Solo singen.
Oder schon mal 10 Leute, alle wollen eh nie,
naja, genau.
Aber 10 wollen Solo singen. Ja. Und ich muss dann entscheiden, aber das muss natürlich ich entscheiden dann, weil ich lasse nicht abstimmen. Ich lasse nicht abstimmen oder eine Geheimwahl machen. Es ist ja keine Frage, ist ja keine Beziehungsfrage, ja, oder eine Menschen, wen habe ich lieber, sondern es ist ja eine Fähigkeitenfrage.
Okay,
ja.
Aber trotzdem, wer sagt, dass du entscheiden musst?
Ich.
Also, wenn ich jetzt da Schüler wäre in deiner Klasse, ist die Frage, okay, man geht davon aus, die Lehrerin, die Lehrkraft macht ja das mit uns, also impliziere ich schon, dass sie entscheiden wird, wer das und das macht, also letztgültig.
Ja, weißt
aber
du,
das stelle ich jetzt schon einmal in Frage.
Ja, das kannst du in Frage stellen, Benedikt. Da war ich, das muss ich schon sagen, insgesamt kann man jetzt sagen, undemokratisch, aber ich habe natürlich als geschulte Person, kann die dann unter dem Druck einer Vorführung, das muss ja nicht nur singen sein, kann die dann ein Gedicht vortragen, ich kenne sie, ich weiß, wie das dann, ich habe eine Vorstellung davon, wie das sein wird, wenn die dann vor den Eltern steht. Ja, sie will es unbedingt vortragen und dann lehnt sie hinten an der Tafel und murmelt in ihren Bart hinein, sozusagen, wie man. Das kann ja ich schon abschätzen. Ich erkenne, welche Art der Stimme sie hat, wenn es um Singen geht, wie sie intoniert.
Das hinterfrage ich nicht.
Das kann ich nicht abstimmen lassen.
Schon klar, das ist eine kompetente Beurteilung von dir, weil du ermessen kannst, die verschiedensten Aspekte.
Und das müssen meine Lernenden leider akzeptieren.
Okay, aber doch ein paar Einwürfe. Also, oder vielleicht auch Gefahren, die da dabei sind, die, wo ich natürlich davon ausgehe, dass du die berücksichtigt oder berücksichtigt
ja,
hast.
Ja, trotzdem.
Aber zum Beispiel, erstens, Frau Professor, es sind ja immer derselbe, das Solo. Weil du natürlich dann vielleicht deinen Star unter Anführungszeichen gefunden hast und die oder sie oder er, dem misst du die Kompetenz bei, gewinnt sogar an Qualitäten, weil du immer wieder, also so nach dem Motto, Man wächst an der Aufgabe oder wegen der Aufgabe oder für die Aufgabe. Und so wird der Bessere oder die Bessere noch besser. Aber könnte jetzt natürlich auch vom pädagogischen Zugang einfach auch sagen, tja, aber was ist mit den weniger Talentierten, wenn sie keine Herausforderung kriegen?
Da hast du natürlich ganz recht. Und ich muss auch dazu sagen, wenn das Ziel ist, ja, und das war schon oft so, wenn das Ziel ist, zu zeigen, was diese jungen Menschen können, dann ist es für mich wirklich eine Ehre, auch junge Menschen zu fördern, die gerne, sind eh nicht alle, aber die gerne ein Solo singen mögen, aber ich weiß, dass sie es nicht so gut können, kriegen sie trotzdem ein Solo, weißt du? Also ich bin nicht eine, die ihren, ich war nie eine, die ihren Star hatte, ja. Aber natürlich
Das
bin ich
hätte er
in,
jetzt auch nicht zugetraut, weil
ja.
das wäre zu einfach.
Und es war mir sehr wichtig, auch in dieser Musical-Werkstatt, dass alle mittanzen dürften. Ja, ich hatte eine Profi-Tanzlehrerin für die Choreografien zu den Liedern. Dass wirklich alle mittanzen durften. Natürlich manche dann halt in der dritten Reihe. Okay, das war noch zu akzeptieren. Aber sie durften alle, die wollten. Und ich habe auch Menschen ein Solo gegeben, wo ich mir dachte, ja, die hat halt dann ein spezielles Training noch gekriegt. Ja,
Aber
also
Elsbeth, du verstehst
ich
schon,
verstehe dich
wo ich
ganz
darauf hin
genau.
möchte,
Ja.
weil das zeigt uns ja die große Problematik, dass wir natürlich einem System von gemeinsam lernen das Problem haben, dass, ich sage jetzt einmal, die Individualförderung, also wirklich auch jedem Einzelnen, jedem Individuum seine ganz persönliche Challenge zu geben, auch seine Chance, wirklich zu wachsen, dann doch wieder nicht funktioniert. Also jetzt in der Perfektion meine ich natürlich. Und das ist das Beispiel Chor oder Musical, zeigt es ja, weil du brauchst ja ein Ergebnis. Du musst
Ja.
ja etwas präsentieren. Natürlich versuchst du bestmöglich alle einzubinden und jeder nach seinen Talenten. Aber, und natürlich bräuchte der, der jetzt nicht so herausstrahlt, viel mehr einen längeren Weg. Man, jeder wird nicht ein Star und jeder wird auch nicht zum Solisten. Das ist mir schon klar. Aber dann ist die Frage, wie ich damit umgehe.
Genau. Und da würde ich jetzt lieber von diesem, es ist doch ein bisschen ein heißes Eisen, wenn wir uns jetzt auf sowas wie Konzerte und Chor und so da beschränken. Natürlich ist es so, dass nicht jeder alles kann. Das ist halt so. Und da geht es aber für mich darum, dass so wie auch ein Lehrgang hieß von Volksschulen, stärken, stärken unter diesem Motto. Also es geht darum, dass jedes Kind und jeder junge Erwachsene von sich mehr und mehr kennenlernt, wo bin ich gut, wo kann ich mich toll einbringen in das Ganze, mit welchen Ressourcen, die ich ja habe. Und das wäre dann die Aufgabe auch der Lehrerin oder des Lehrers, durch diese Aufgaben, die ich dann stelle, ja, dass dann jede sich in ihrer Eigenart und jeder einbringen kann. Ja, ich habe in Erinnerung, du vielleicht auch, Benedikt, an die Schulzeit, wo immer sozusagen als Lernobjekt für die anderen die beste Schülerin, die den schönsten Aufsatz geschrieben hat, die stand dann vorne und durfte ihren Aufsatz vorlesen. Und da bin ich dann durch das Feedback meiner Schülerinnen, weil ich habe das am Anfang in meinem ersten Dienst ja auch gemacht,
Klar,
weil ich
ja.
dachte, da könnte ja alle lernen draus. Und
Dann
dann,
sicher ein Beispiel
ja, und
nehmen.
dann hat eine Schülerin einmal zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Professor, was Sie uns da antun? Ich werde immer kleiner und kleiner, wenn die da vorne steht, weil da komme ich ja nie hin. Ja? Also das ist nicht gut sozusagen. Das habe ich auch natürlich dann sofort abgeschafft, sondern es geht darum, was jede Einzelne einbringt. Und die eine findet tolle Wörter und kann dann sagen, ich bin gut im Wörterfinden. Mhm. Weil sie auch das Feedback von der Lehrerin bekommen hat, die nicht alles über einen Leisten schiert. Ja? Mhm. Und der andere sagt, also im Rechtschreiben macht mir nicht so schnell einer was nach, da bin ich gut. Kann mich nicht so gut ausdrücken vielleicht, aber das kann ich. Jetzt bleibe ich halt, bin ja beim Aufsatz, aber es ist in jedem Fach das Gleiche. Aber jede spürt, da bin ich besonders gut und das ist wichtig. Und nicht da habe ich so, bin ich so schlecht, sondern da bin ich gut. Und dann kommt es auch nicht so leicht zu diesen Fehleinschätzungen, dass ich jetzt, wo es sonst komme ich zurück, jetzt so vorher, jetzt wo es einen Auftritt gibt, mag ich auch mal vorne stehen, weil ich so eine Sehnsucht habe nach Bühne Vorderkante.
Mhm. Ja. Nein, weil ich verstehe, dass ich ein Teil davon bin, der das gemeinsam groß macht mit den unterschiedlichen Talenten und der unterschiedlichen Beteiligung.
Und in gewisser Weise habe ich auch Dinge, die nur ich habe. Und da bin ich einfach gut. Und wenn es das ist, dass ich, wenn das über das Schreiben oder über das mathematische Denken hinausgeht, ich kann was gut erklären oder ich kann mich gut aushandeln, wenn es einen Konflikt gibt mit anderen. Aber ich habe was Einmaliges. Und das kann ich natürlich als Lehrerin und als Lehrer nicht herausbringen, wenn ich, wie wir es ja schon oft gesagt haben, als absolute Autoritätsperson, Autoritätsperson soll sie schon sein, als Diktatorin oder als Diktator vorne stehe, rede, prüfe und so.
Also unsere, Elsbeth, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden Sie jetzt denken, also ich habe mich gerade so hineinversetzt, da reden Sie und fragen Sie, wo lernt man Demokratie und von was reden Sie da jetzt plötzlich?
Ach so, ich glaube, wir sind mitten im Thema.
Ja, nein, ich wollte ja jetzt gerade sagen, das ist eben genau das, wie Demokratie auch passiert. Also diese Demokratie könnte man ja, eine Form von Demokratie ist ja Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung.
Ja, klar.
Weil Demokratie ist für die Bürgerinnen, aber ist auch von den Bürgerinnen. Ja. Und das ist eben auch in der demokratischen Struktur genau dieses Element, es ist jeder eingebunden. Nach seinen Möglichkeiten, nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Bedürfnissen und, okay, das sagt man immer, das ein Gefühl geben, aber nein, das, ich meine mehr als nur ein Gefühl geben, sondern dieses Einbinden und das macht den Unterschied. Die, die auf die Straße gehen und rufen, wir sind das Volk, die haben sich irgendwann nicht mehr eingebunden wahrgenommen. Die haben das nicht mehr erlebt. Oder sie haben es nie erlebt. Oder sie realisieren es nicht, weil sie einen anderen Zugang haben.
Genau.
Und ich glaube, das ist, egal in welcher sozialen Situation oder in welchem Zusammenhang, ob jetzt in der Schule oder in der Klasse, dann ja auch oft das Missverständnis von Demokratie, dass ich einfach meine, Demokratie ist ein System, wo ich mein Recht durchsetzen kann. Und Demokratie ist nur so lang gut, wo Menschen, die in Ämtern sind, weil sie durch ihr Talent, weil sie durch ihre Fähigkeiten dorthin gekommen sind, beziehungsweise auch hineingewählt wurden jetzt in der politischen Struktur. In der Schule, sagen wir, ist es ja durch Ausbildung und im besten Fall auch Kompetenz. Und ich bin Teil dieses Gefüges, aber dann geht's eben auch um das Verständnis. Also ich glaube, Demokratie setzt auch voraus, dass ich das System, in dem ich lebe, in seiner Grundstruktur einmal mal zumindest verstehe und weiß, wie es funktioniert. Und dann habe ich auch einen anderen Zugang.
Das, so sehe ich das auch. Und was noch so schwer fällt, aus meiner Erfahrung heraus in der Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, wie kann das gehen in der Schule? Mhm. Wie kann das gehen? Und da sind eben diese diese Methode, frag sie. Ja? Mhm. Frag deine Lernenden. Die fällt so schwer, weil Lehrerinnen da meinen, ich muss ja unterrichten. Ich muss sie ja erziehen und ausrichten und so, ja. Und wenn ich sie dann frage, das hält mich auf. Aber zum Beispiel, wenn ich die Frage stelle, hier ist ein Text, ob das jetzt über Gentechnologie ist oder über Politik oder über Geschichte oder über ein Buch, suche in diesem Text einen Satz, der dir aus irgendeinem Grund bedeutsam erscheint. Mhm. Das ist ja nicht sozusagen, da verplempere ich ja nicht die Zeit als Lehrerin, sondern jede Schülerin merkt, also ich finde jetzt etwas, was mich persönlich interessiert oder wo ich sage, na, das ist ein No-Go, so ein arger Satz kann ich auch, ja, oder das glaube ich überhaupt nicht. Und dann habe ich 20 Meinungen hier, ja, wenn 20 Schülerinnen und Schüler, und jede hat einen Satz ausgesucht und hat dann noch einen weiteren Satz dazu geschrieben, warum hat mich dieser Satz bewegt? Ist es genau das, was ich meine? Ist es was ganz anderes? Sehe ich das auch noch woanders? So. Merkst du, wie die dann da denken? Ja. Wir denken müssen. Sie werden von der Leiterin in den demokratischen Prozess hineingezogen. Ja, sie suchen sich selber was aus, sie begründen, warum sie das bewegt, ja, aus irgendeinem Grund. Und dann schauen wir, welche Zugänge finden die 20 Menschen, die so verschieden sind, so unterschiedliche soziale Herkünfte haben und so weiter, welche Zugänge finden die zu einem Text über Gentechnik oder einem Essay in der kleinen Zeitung oder so. Und das ist dann das Geschick, das methodische Geschick wieder der Lehrerin und des Lehrers. Wie kann ich das jetzt sichtbar machen? Mache ich Cluster oder
die unterschiedlichen Methoden.
Oder mache ich einfach eine Liste und ja, was ich halt dann kann, als Moderatorin, die ich auch sein muss als Lehrerin. Und dann sehen wir, dann werfen wir alle, bevor die Lehrerin belehrt und bevor der Lehrer belehrt, werfen wir einen Blick auf das, was in der Klasse da ist, an Haltungen, an Ideen zu diesem Text. Fachtext oder fiktionaler Text, ist egal. Und dann liegt es natürlich auch wieder das Geschick der Lehrerin und des Lehrers. Was sehen wir da jetzt? Was ist hauptsächlich in der Klasse da an Widerstand, an Meinung? Wo bringe ich jetzt als Lehrerin ein, zum Beispiel den Zusammenhang mit der Wissenschaft? Ja, den Zusammenhang mit dem, was so die Leute sagen und ob das jetzt stimmt. Das heißt, das wäre so ein Beispiel für eine ganz demokratische, ich würde es nennen, partizipatorische Methode, wie Lehrerinnen und Lehrer aus dem, was von den Kindern kommt, den Stoff, den sogenannten Stoff herauskristallisiert. Und dann war da Beteiligung, dann war da Bedeutsamkeit, dann war da Selbstwirksamkeitserleben, dann ist Tür und Tor geöffnet einem möglichen Interesse und noch eine Steigerung einer möglichen Begeisterung. Der Gerald Hütter sagt, dass Hirnforscher draufgekommen sind, dass das, was wirklich gelernt wird, das, was man auch noch Jahre später weiß, die Begeisterung gebracht hat.
Mit dem Interesse.
Ja, Interesse, daraus die Begeisterung. Also das habe ich jetzt nur als ein Beispiel gesagt, er hat ein bisschen ausgefaltet, damit man erkennen kann, dass es schon partizipatorisch geht.
Elsbeth, ich spiele jetzt etwas den Bösen. Also wie du das jetzt beschrieben hast, ist mir alles schlüssig, aber ich möchte da natürlich vielleicht auch Kritikpunkte, die man haben könnte, Naja, das ist ja eine besonders gute, umsichtige Lehrerin, die auf die Bedürfnisse in ihrem persönlichen Unterricht eingeht und da dann vielleicht auch methodisch demokratische Strukturen hat. Ja. Aber was hat das mit dem Gesamtsystem zu tun oder welche Auswirkungen? Und das sagen wir ja, naja, natürlich hat man in meiner Schulzeit LehrerInnen gehabt, die herausgestochen sind, weil sie eben anders waren. Also ich glaube, was du beschreibst, wenn alle nach diesem Grundprinzip sich ausrichten würden, weil ja Schule genauso wie Gesellschaft ein großes Mosaik ist, wo jedes Steinchen einen Beitrag und eine Bedeutung hat, dann würde das System auch anders sein. Aber viele würden trotzdem sagen, Schule in seiner Struktur ist von Haus aus eben nicht demokratisch.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Was heißt das
Ja, das
bitte?
ist ein Roman von Gruber.
Okay. Aber was
Also,
meinst du damit?
na, ich würde jetzt nicht rausbringen, Benedikt. Ich habe das nur eingeworfen. Sozusagen, wenn
Aber
du
du meinst
lernst,
ja
musst
was
du still
damit.
sein. In der
Ja.
Schule hast du dich anzupassen, tu das, was die anderen sagen. Hier bist du nicht gefragt als Herr, sozusagen als Herrschaft,
Ja.
sondern du musst das tun, was die Herrschaft von dir will. So,
Ja.
das wollte ich jetzt nur
Ja,
so
aber
einwerfen.
das sind ja ebenso Zugänge, die man der Schule zugesteht, ja, von der Struktur. Und
Ja.
ich würde, also um
Ich nicht,
jetzt,
aber ja.
ja, aber wenn wir uns das System Schule, und ich sehe da schon die Parallele auch zu vielen gesellschaftlichen Aspekten noch einmal genauer anschauen, dann sagen LehrerInnen, ja, die Schulleitung ist nicht demokratisch. Und die SchülerInnen sagen das genauso. Schule ist nicht demokratisch. Können wir das noch genauer durchleuchten?
Ja, das müssen wir, glaube ich. Wir müssen das genauer durchleuchten, weil ich ja nicht nur das, so wie du sagst, erlebt habe, sondern auch immer wieder höre. Und ich glaube, dass das Stichwort, das da ganz wichtig auch zum demokratischen Verhalten dazugehört und da passt, das Stichwort schon auch transparent ist. Transparenz. Denn nur wenn ich weiß, was hier passiert, empfinde ich es nicht so leicht als diktatorisch. Ja? Beispiel, die Lehrerin, der Lehrer ist die Hüterin, der Hüter des zu vermittelten Stoffes, was ja der Lehrplan bzw. der Staat mit allem, was da drinnen steht,
Das haben wir ja in einer früheren
haben
Folge
wir
schon
schon
besprochen.
behandelt.
Genau, dass die Transparenz, warum machen wir das?
Genau, und jetzt ist die Frage, muss ich sowohl als Lehrerin einfach irgendwas tun, obwohl ich es nicht einsehe und obwohl ich es gar nicht weiß, warum? Oder haben meine Mitarbeiterinnen oder meine Schülerinnen das Recht, das im Vorfeld genau zu erfahren, möglicherweise auch abzustimmen mit mir und den unterschiedlichen Interessen? Beispiel. Sitzen die Schülerinnen und Schüler in der Klasse und haben keine Ahnung, welche Ausrichtung Lehrerinnen, also Lehrende haben, sagen wir mal bis Weihnachten. Es ist halt jede Stunde, man setzt sich hin als Schülerinnen und wartet, was der Lehrer sagt. Manchmal wird geprüft, dann geht es wieder in irgendeinem Stoff weiter, aber man hat keine Ahnung, wohin das Ganze führt. Demokratische Alternative. Eine Stunde am Beginn des Semesters von mir aus. Lehrerin legt vor und sagt, in diesem Semester wollen wir uns besonders mit ökologischer Wirtschaft
Mit dem Thema im
mit
Speziellen.
beschäftigen. Ja. Das ist so das Ziel bis zum Semester. Das wird uns einige Zeit in Anspruch nehmen. Und dabei werden wir folgende Kompetenzen auch erwerben. Ihr werdet auch in diesem Semester lernen, wie man ein gutes Referat macht. Und ihr werdet in diesem Semester lernen, wie man zusammenfasst. Ihr werdet lernen, wie man das eigene Interesse formulieren kann und auch selber recherchieren kann, was dazugehört. das ist so das Thema. Ich habe euch das auch zusammengeschrieben. Mhm. Bitte auch, wenn Sie unter 14 sind, bitte auch, dass ihr es zu Hause herzeigt, mhm. dass die Eltern auch wissen, was wir da tun im Biologieunterricht. Und ihr wisst es und bitte euch auch, von mir aus kann ich mit oder ohne Unterschrift auch machen. Und dann gehört noch dazu, und so und so und so werden die eure Lernbeweise sein, die dann zur Beurteilung kommen.
Das sehe ich als Transparenz und es wird dadurch klar vermittelt, was wir machen, auf welchen Weg wir gemeinsam gehen, weil es geht ja nicht die Lehrkraft alleine, sondern du nimmst ja die Klasse mit und du zeigst auf, eben, was sind die Inhalte, was sind vielleicht auch die Methoden und was ist das Ziel?
Und Mitbestimmung ist natürlich noch nicht.
Ja, aber ich glaube, da in meinem Verständnis, also demokratischen Verständnis, ist das schon in der Hinsicht aufgelöst, weil wenn ich Mitbestimmung nur darauf reduziere, ich habe eine Wahl zwischen A oder B, dann würde das weitergedacht haben, okay, du musst jetzt eine Auswahl schaffen, wir können diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Ist vielleicht manchmal auch gar nicht notwendig, sondern es gibt ja eine Struktur. Deine Aufgabe ist ja, Unterricht zu machen. Deine Aufgabe ist ja auch schon eine Vorgabe, welche, du hast ja die Kompetenz, dass du Kompetenzziele entsprechend vermittelst. Also ist etwas vorgegeben. Und das hat ja auch einen Sinn, weil es wird nicht in dem Moment erfunden, sondern dafür haben wir ja auch Lehrpläne, dass es eine Grundorientierung gibt. Ja. Und insofern sehe ich da nicht das Problem, ganz notwendig von Mitbestimmung, dass ich da jetzt eine Einzelentscheidung treffen muss, sondern es ist der Konsens. Es ist ja auch diese Zustimmung, die eine Grundhaltung bedeutet, weil ich verstehe, was wir tun.
So ist es.
Weil mir vermittelt, erklärt worden ist. Und das hat dann schon auch mit Vertrauen zu tun, nämlich gegenüber der Leitung auch die Frage, wie ich geführt werde, dass du das Vertrauen nicht nur einforderst, dass ich dir vertraue, dass du uns auf den richtigen Weg führst oder zu den richtigen Zielen, sondern dass ich auch in der Reflexion beobachten kann, wie du es tust, ist plausibel und klar und Transparenz. Und diese Transparenz überzeugt mich, dass ich vertrauen kann. Und dann bin ich auch motiviert, den Weg gemeinsam gehen, wenn ich auch vielleicht im Detail, nicht so wie du, schon das Ziel kenne.
Ja, das finde ich ja sehr, sehr, sehr bedeutsam, weil es auch gleichzeitig auch die Grenze aufzeigt. Ja? Mitbestimmung heißt nicht, dass der 14-Jährige, auch wenn man nie wieder im Leben so gescheit ist wie mit 14, dass der 14-Jährige sagen kann, na, also mit dem will ich nichts zu tun.
Das brauche ich ja gar nicht.
Das brauche ich sowieso nie. Sondern, das stelle ich auch so viel bei Lehrerinnen und Lehrern fest, es gibt Dinge, da fährt einfach der Zug drüber, denn das sind die Vorgaben. Ja, also weißt du, Demokratie heißt jetzt nicht, das wird oft so falsch verstanden, Demokratie heißt nicht, dass Schüler sagen können, na, diesen Stoff wollen sie oder diesen Stoff wollen sie nicht. Drum habe ich dieses Beispiel gewählt.
Ja, aber weißt du, das ist ja, ich glaube, es ist eben ein Trugschluss, weil...
Ja, du hast das eh richtig gesagt.
Ja, eben, aber ich beobachte das ja auch. Es ist unser Reflex. Wir meinen Demokratie, mein demokratisches Recht ist immer entscheidend. Oder ist die Entscheidung. Das kann ich ja sagen, okay, in einem Supermarkt habe ich die Wahl. Ja. Ich kann mich entscheiden, nehme ich das oder das. Und wir sind überwältigt von der Auswahl. Ja. Aber man muss sich ehrlich machen. Damit ich diese Auswahl habe, muss diese Auswahl erst einmal geben. Weil ich kann natürlich auch in ein Geschäft gehen, wo es diese Auswahl nicht gibt. Wenn man jetzt denkt, ich denke jetzt zum Beispiel, also sehr weit, an gewisse demokratische oder auch nicht demokratische Strukturen zurück. Was weiß ich, in der früheren DDR hat es dann in den Jobs nur die und die Marke gegeben, ja, und andere nicht. Also da war ich schon eine Selektion davor. Wir haben die große Freiheit, auch das Privileg, diese riesengroße Auswahl zu haben und meinen aber wirklich oft, und das sehe ich dann oft als Trugschluss, Demokratie ist dann nur, wenn ich eine Entscheidung, kann mich jetzt für rot oder schwarz oder grün, ja, oder für gut und böse, aber so einfach ist es halt nicht.
Ja, und vor allem, das finde ich auch ein ganz wichtiges Ziel, dass dieses auszuräumen, dieses Vorurteil, dass Demokratie dazu da ist, dass ich so leben, also jetzt in allem, dass Demokratie für mich jetzt ausschließlich da ist, ja, dass es alles jetzt so passieren muss, wie es mir passt. Mhm. Weil wenn Demokratie Konsensfindung ist und wir sind zu 20 oder gar zu 30 in der Klasse, dann kann sein, dass ich mich mit etwas beschäftige, was mich vordergründig vielleicht gar nicht so interessiert, aber dann habe ich eben eine Lehrerin oder einen Lehrer, der mir da schon aus der Patsche hilft, indem mir er, wie das Beispiel vorher gezeigt hat, indem ich eben eine kleine Auswahl habe an Zugängen oder an Texten oder
die ja unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigen und genau, ja, alle mitnehmen
und wo
sollen.
Ich dann das habe ich auch schon einmal mit einem Schüler ausgemacht, deine Aufgabe ist, habe ich zu ihm gesagt, deine Hauptaufgabe, wenn dich das jetzt das Thema nicht interessiert, dann wähl dir bitte ein Beispiel aus, das dich am ehesten interessiert. Ja, ja. Das war unser Deal. Ja, ja. Ich verlange nicht von meinen Lernenden, dass sie für alles begeistert sind und das große Interesse haben. Dann ist es halt das Größtmögliche, wenn wir uns schon beschäftigen wollen mit Gleichungen, weil das halt vorgesehen ist für die vierte Klasse. Und wenn du auch einen Widerstand hast, dann überlegen wir, was kann passieren? Das habe ich auch schon oft gefragt. Was? Schreibt bitte auf. Was könnte passieren, dass du gut mitmachen kannst beim Erlernen dieser Gleichungen? Mhm. Also ich merke, du hast ein Problem damit, du bist unlustig, du denkst weg, du machst was anderes. Mhm. Was könnte passieren, dass du da ein bisschen ein Interesse hast? Da kriegt man oft ganz spannende, auch schräge Antworten. Natürlich kriegt man auch eine Antwort, wenn sie mir ein sehr gut geben, ohne dass ich was tun muss. Mhm. Ja, das sind halt dann diese lustigen, da muss ich halt noch einmal intervenieren und noch einmal sprechen, ja, oder einfach lachen, weil sie wissen, dass das ein Blödsinn ist. Aber, also immer, das ist so mir so zur Grundhaltung geworden. Ja, Nachfragen statt unterstellen.
Ja, und du nimmst alle mit und jeder hat seinen Platz. Und ich möchte dem einfach die Überschrift geben, Schule ist ja auch miteinander lernen. No. Man kann dann weitersprechen, natürlich miteinander, voneinander, aber es ist dieses Miteinander.
Oft durcheinander.
Ja, natürlich, aber ich sage jetzt, es ist ja, dieses Bewusstsein ist auch entscheidend. Und das ist auch im demokratischen Verständnis eine Basis, dass ich das Miteinander nicht vergesse. Und da geht es ja dann, wenn ich zum Beispiel Freiheiten beschreibe, ja, also dieser Grundsatz, was Freiheit bedeutet, oder wenn meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt, so als Grundkonsens. Und das Bewusstsein braucht es natürlich schon auch. Und es wird ja oft missverstanden. Und es ist so ein Urteil, dass wir oft haben, unsere Gesellschaft wird zunehmend egoistischer, das heißt mehr ich-bezogen. Und ich vergesse auf das Miteinander.
Genau. Und nur das, nur auf dem Weg zum Miteinander, auf dem Weg auch dieser Partizipation, was wir zuerst aufgezeigt haben, entsteht so etwas wie Selbstverantwortung und wie Mündigkeit in der Folge. Darüber haben wir schon am ganzen Podcast lang gesprochen. Und da ist eben auch, dass es dann ganz selbstverständlich wird, dass das Miteinander für mich eine Rolle spielt. Weil ich sitze nicht alleine hier in der Klasse und die Lehrerin hat zu tun. Ja, auch manchmal kommen dann Eltern in die Sprechstunde und verlangen von der Lehrerin, dass sie genau das tut, was das Kind will. Ja, und so. Also dieser Vorwurf hat sicher auch seine Berechtigung mit einem zunehmenden Ego, mit einer zunehmenden Egozentrik, klar.
Aber das bedient natürlich eben, wenn irgendwas im System nicht stimmt.
So ist.
Also ich glaube, dass die Wahrnehmung, Schule ist nicht demokratisch oder unser System ist nicht demokratisch, dass die Wahrnehmung natürlich dann auch an gewissen Aspekten hängt. Ich sage jetzt zum Beispiel die Schulleitung. Die Schulleitung ist autoritär. Es ist eine große Schule. Die Direktorin, der Direktor muss das Schiff, den Dampfer, und das ist oft ein schwieriges Ungetüm, steuern. Ja? Ist ja auch nicht, kann ein Diktator sein, kann ein Monarch sein,
muss aber nicht sein.
Viele, man hört dann sehr oft, ja, ich bin ja in meiner Leitung auch gebunden, weil ich habe so viele Vorgaben, das Recht, wir sind ja nicht autonom, das Bildungsministerium. Also das finde ich ja auch sehr, sehr spannend, wenn man dann dieses Schulsystem anschaut. Die Schulleitung sagt, also ich überzeichne jetzt, ist ein Opfer von den Ebenen.
Opfer sind sie alle,
ja, genau. Gerne. Nein, das setzt sich ja fort, nicht? Die Direktorinnen und Direktoren stöhnen, weil sie sind ein Opfer der Schulpolitik und des Ministeriums oder der Bildungsdirektion. Und dann geht's weiter. Die Lehrkräfte, die Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, mein Chef, meine Chefin, oh mein Gott, ja, und das könnte ja alles ganz anders sein. Und dann geht's weiter. Die Schülerinnen und Schüler sagen, wir sind Opfer von allen, die über uns sind. Und das ist ja, das ist in diesen Hierarchien ja tatsächlich immer das Problem in der Wahrnehmung, dass ich ja immer, ja, also ich komme, dieser Begriff, den beobachten wir in der Gesellschaft ja auch, dieses Opfersein, ja. Aber du hast ja eigentlich auf die richtige, und das finde ich so plausibel, uns geführt, wenn die Transparenz gegeben ist, wenn erklärt wird, warum, in welcher Funktion ich auch immer bin, ob in der Schulleitung oder jetzt als Lehrkraft, wenn ich vermittle, was ich tue, wie ich handle, warum ich so handle, vielleicht auch, warum ich so entscheide, wenn ich euch auch vermitteln kann, ich entscheide so, nicht weil ich jetzt so großartig bin und weiß, dass das richtig ist, sondern weil es für das Kollektiv, weil es für uns gut und das Richtige ist und weil ich auch eure Bedürfnisse berücksichtigt habe.
Und weil ich auch gebildet bin in meiner Aufgabe, die ich zu tun habe.
Die Kompetenz.
Ich bemerke das als ein sehr wichtiges Grundproblem. Das ist jetzt sozusagen aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit SchulleiterInnen und LehrerInnen, dass das Thema Leitung ganz oft am besten außen vor gelassen wird. Ja? Und ich glaube, also es wird so unterschwellig, es wird einfach gemacht irgendwie. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass eine Schule Leitung und LehrerInnen einmal zunächst sich zusammensetzen und genau wissen, was ist unsere Schulkultur, welches Zielbild haben wir im Kopf, wie soll an unserer Schule Lehren und Lernen insgesamt verstanden werden, damit das herauskommt. Ich merke,
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber in Jahrzehnten hat man in den Schulen das immer wieder versucht.
Na bitte, Leitbild.
Das Leitbild. Aber ich unterstelle jetzt eines und ich bin gespannt, wie du darauf reagierst. Aber wie du es jetzt gerade so, so aufgezeigt hast, ist in mir der Gedanken gekommen. Ich beobachte diese Leitbilder, die sind heute perfekt umgesetzt.
Hochglanz.
Ja, Hochglanzpapiere. In Hochglanz, aber sie zeigen auf, wo und das ist jetzt meine Unterstellung, was auch notwendig ist, wo sind unsere Spezialisierungen? Wo fördern wir besonders Talente?
Ja.
Das ist auf den Hochglanzpapieren und auf den Webseiten, genau. Aber wie unser Zugang zum Lernen, wie unser Verständnis von Lernen, auch von Vermitteln ist, das sind dann oft die Nebensätze. Die sind dann irgendwo in welchen Kästchen, wo man sie nicht findet. Und wenn ich dir eben zuhöre, dann habe ich auch die Überzeugung, das wäre eigentlich der Fokus und das Zentrale. Ja. Wie, also zum Beispiel auch so eine Frage, dass wir demokratisch sind, im richtigen Verständnis, dass wir transparent sind und dass
wie
wir...
Wie äußert sich das?
Ja, aber das nimmt, in, also es kommt dann auf Punkte hin, auf so Schlagworte und Überschriften mit Ernst nehmen, Vertrauen. Also wenn dann auch Eltern hätten dann auch ein ganz anderes Vertrauen in das System, wenn sie sehen und verstehen, wie dieses Schulsystem funktioniert, wie Unterricht funktioniert, wie Lernen sind. Weil dann vertraue ich ja auch, dass mein Kind da auf den richtigen Weg begleitet wird.
Und so viele Eltern schauen die Websites an oder gehen zum Tag der offenen Tür mit ihren Kindern, entscheiden sich dann für eine Schule und sind dann pass erstaunt, dass das dann nicht so ist, wie es so toll aufgedröselt ist in den Broschüren und
Weil eine Einrichtung an sich ist noch keine Garantie, dass die Anwendung ist. Das ist ja genau das, was du auch schon oft gesagt hast bei Digitalisierung. Nur wenn ich die Hardware habe, wenn ich jetzt eben das tolle, fantastische, hochentwickelte Board mit allen elektronischen und technischen Möglichkeiten habe, heißt es noch nicht zur Methodenvielfalt und zu einem kompetenzorientierten Unterricht.
Ja, Benedikt, genau. Das ist es, was du da auf den Punkt bringst. Wir wissen sehr viel und haben sehr viel. Wir haben eben die Einrichtungen und wir haben auch die Ideen, wie es gehen könnte, was man ja sieht an den Websites, Broschüren etc. Und die Frage, die es eben ständig meiner Meinung nach auszutauschen gilt, was ja grundlegend in der Demokratie ist, der Austausch, wie vermitteln wir dann tatsächlich im ganz konkreten Unterricht die demokratischen Werte?
Ja, und es ist ein Ringen, also es ist ein Weg. Ich glaube, das ist ja eben oft das Missverständnis. Wenn ich die Infrastruktur habe, wenn ich die tollen Broschüren habe, es machen die Menschen. Es liegt an den Menschen, die daran in dem Miteinander beteiligt sind. Und jeder hat seine Rolle und die muss er auch leben können und finden können und sich entsprechend beteiligen und auch mitgenommen fühlen. Das ist auch das demokratische Verständnis. Und da braucht es alle Aspekte und das ist ein Ringen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen kritisch unser Gespräch jetzt reflektiere, dann haben wir natürlich nur gewisse Aspekte angesprochen.
Ja.
Also und versucht, durch einzelne Beispiele auch schlüssiger zu machen. Aber da sieht man, wie komplex Demokratie, unser demokratisches System ist. Auch am Beispiel jetzt mit an der Schule, ganz konkret in einzelnen Faktoren. Es ist ein Konglomerat. Es ist ein Mosaik von so vielen Individuen, die miteinander versuchen, das Miteinander zu leben. Und dieses Ringen finde ich einfach extrem spannend.
Und da möchte ich nur noch dazu sagen, es reduziert sich letztlich auch, weil du auch gern das Wort Reflexion hast, es reduziert sich letztlich auch auf die Haltung, mit der Lehrende, Unternehmer, Menschen in unterschiedlichsten Leitungspositionen an ihre Arbeit herangehen.
Ich sehe das als das Entscheidende, die Grundhaltung.
Haltung.
Und deswegen ist ja bewusst ist ja wichtig, bewusst zu machen, was ist unser demokratisches Verständnis? Wie ist unser Zugang? Wie verstehe ich den Konsens, den wir haben zum gemeinsamen Miteinander, sei es in der Schule als auch in der Gesellschaft? Und das muss ja die Basis sein.
Ja.
Erst dann kann ich, wenn man so will, in die Praxis gehen.
Und das muss man halt lernen.
Ja, oh mein Gott,
da
genau.
Da sind wir wieder beim Lernen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist auch so eine wichtige Aufgabe von Schule und steht nicht umsonst von jeder Schulart ganz wichtig und ganz oben in den allgemeinen Bildungszielen. Hm. Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist diesem Lernen verpflichtet.
Elsbeth, wir haben viele Themen angerissen und viele davon sollten wir auch uns genauer anschauen. Das werden wir tun, aber natürlich in einer anderen Folge. Ich danke dir.
Danke, Benedikt.